Tagebücher der Apostel, 30. Juli 25. Also, für mich beginnt ein neues Lebensjahr seit gestern und für dich. Es gibt ja nicht nur ein körperliches Leben, sondern auch ein geistliches. Ich wünsche mir von Herzen, dass diese Tagebücher der Apostel dir einfach dazu dienen, dass du, dass du geistlich durchstartest und dass du mehr verstehst von dem, was Gottes Plan mit dieser Welt und auch mit deinem Leben ist. Es war ein Aufstand in Jerusalem. Paulus war verhaftet worden und er wäre fast vom Mob gelyncht worden. Und dann vom Stadtkommandanten wurde er in Schutzhaft genommen. Es gab eine Prozessverhandlung vor dem Hohen Rat und dann wurde er wieder in Schutzhaft genommen. Und er hatte in der Nacht danach eine besonders wichtige Erfahrung. Jesus selbst hat zu ihm gesprochen. Du warst ein Zeuge in Jerusalem, du sollst ein Zeuge in Rom sein. So viel hat Jesus ihn wissen lassen. Aber, ja, es geht dramatisch weiter, so dass man denken möchte, na, ob der noch bis nach Rom kommt. Aber klar, er hat das Wort von Jesus. Wir lesen heute Apostelgeschichte 23, Vers 12 bis 22. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die gingen zu den Hohenpriestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns durch einen Eid gebunden, nicht zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So wirkt nun ihr mit dem Hohen Rat bei dem Oberst darauf hin, dass er ihn zu euch herunterführen lässt, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er vor euch kommt. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte, ging er und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sprach, führe diesen jungen Mann zu dem Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zum Oberst und sprach, der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Dann nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte ihn, was ist's, das du mir zu sagen hast? Er aber sprach, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat hinunterbringen lässt, so als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen lauern ihm auf. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm niemanden zu sagen, dass er ihm das eröffnet hätte. Also, das ist ja jetzt echter Fanatismus, oder? So viel Hass, so viel Gewalt, krass. Ich meine, wir kennen das gut aus unserer Zeit. Religiös motivierter Terrorismus brutalster Art. Und das war damals auch bekannt. Es gab die Zeloten, die Sekarier nannte man sie. Die Dolchmänner wurden sie genannt. Sogar im engsten Kreis der Nachfolger von Jesus, dem Jüngern, war jemand, der ursprünglich zu diesem Kreis gehört hatte. Es waren die, die mit grimmiger Entschlossenheit meinten, Gott nachhelfen zu müssen und Gottes Pläne durchsetzen zu müssen. Gegen die Besatzungsmacht der Römer und sie waren hart und entschlossen gegen alle Mitläufer der Römer, alle Kollaborateure, die mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten. Und es war immer die Kernfrage dabei, was ist der Weg Gottes? Ist es der Weg Gottes mit Gewalt? Die Kämpfer für Gerechtigkeit und auch für Gottes Liebe, die den Weg der Gewaltlosigkeit gehen, sind selten die Mehrzahl. Hier ist die brutale Gewalt unterwegs. Ein raffinierter Plan, ein Gelübde, 40 Leute. Wir machen den fertig. Und dann ist das ein ausgeklügelter Plan. Nun, wenn wir die Geschichte in der Apostelgeschichte lesen, dann müssen wir feststellen, Oft genug sind die bösen, brutalen Absichten auch gelungen. In Kapitel 12 wird mit einem kurzen Satz berichtet, dass der Apostel Jakobus getötet wird. Die Umstände werden gar nicht näher berichtet, aber irgendeiner wütenden Laune eines Tyrannen fiel er zum Opfer. Dann war es aber auch wieder so, dass Gott auf wunderbare Weise seine Leute bewahrt hat, den Petrus aus dem Gefängnis befreit hat, mit einem Wunder unerklärlich, den Stephanus hat er steinigen lassen. Mal geht es so, mal geht es so. Wenn man sich das ansieht, dann fragt man sich, warum so verschieden? Man wünschte sich doch, dass der auferstandene Jesus, der Herr über alle Mächte, dass er beweist, dass er immer, wirklich immer der Sieger ist und dass seine Leute bei ihm auf der sicheren Seite sind. Warum kann er das zulassen, dass Leute so unter die Räder kommen? Die Sache hier mit diesem Mordkomplott ist gar nicht sicher, wie es ausgehen wird. Das kann gelingen. Ich meine, bei 40 entschlossenen Leuten. Nun, hier passiert wieder ein großes Wunder. Und das ist diesmal eigentlich eine natürliche Verbindung. Wir wissen gar nicht, ob die Schwester des Paulus eine Jesus-Nachfolgerin war. Gehörte sie zur Gemeinde oder war sie an ihn gebunden nur über Familienbande? Also der Neffe des Paulus wird als Bote benutzt. Und wir lernen auch, dass Paulus in der Schutzhaft auf der Burg Antonia offensichtlich nicht zu streng in der Zelle war, sondern auch Besuch empfangen konnte. Also die Nachricht kommt durch. Der Kommandant hört ihn sogar an und sagt, Mund halten, niemandem was davon sagen, jetzt wissen wir, was läuft. Nun, wie ging das? Im 2. Timotheusbrief hat Paulus einmal geschrieben, höchstwahrscheinlich aus seiner Gefangenschaft in Rom. Im ersten Verhör hätten ihn alle verlassen, also die eigenen Leute. Da fragt man sich doch hier, der Neffe des Paulus, der konnte ihn besuchen. Aber wo war Jakobus? Da war eine riesige Gemeinde von Jesus-Nachfolgern in Jerusalem und wir lesen, dass ja vorher in der Apostelgeschichte, dass niemand sich um Paulus gekümmert hat. Wir wissen es nicht genau. Es wird jedenfalls nicht berichtet, aber nicht selten ist das in schwierigen Zeiten so, dass auch die anderen Christen sagen, na ja, der muss das ja auch nicht immer so übertreiben. Ich hörte das von einem Pastor aus der DDR, schon vor einiger Zeit, ne? Der ziemlich provozierend in der DDR-Zeit predigte. Da sagten andere fromme Leute, na ja, der Daniel in der Löwengrube, der hat ja auch nicht die Löwen in den Schwanz gekniffen. Muss der denn immer solche politisch anzüglichen Witze erzählen? Es ist ganz schnell so, dass die frommen Geschwister sagen, so muss man sich ja jetzt nicht herausstellen, exponieren. So krass muss man es ja nicht treiben. Der hat es auch zu doll getrieben, finde ich. Der hätte ja auch ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ah, das ist schwierig. Wenn jemand im Kampf steht und in der Not und dann nicht nur die Gegner gegen sich hat, sondern auch spürt, dass die eigenen Leute ein bisschen von ihm abrücken. Jedenfalls sich nicht so heftig kümmern. Mag sein, dass das auch so war. Die einzige Zuversicht, die Paulus hatte, war, Gott ist im Regiment und er möchte mich in Rom sehen. In dieser Situation, er weiß noch nicht, wie es ausgeht, spürt er durch äußere Umstände keine Wunder, keine großen Sensationen, wie es ja manchmal passierte. Hier war es einfach nur seine Schwester, die Wind bekommen hat und die den Neffen schickt, damit er sie in diesen Mordkomplott mitteilt, verpfeift. Nun gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Was ist das für eine Gelassenheit, die hier ausgestrahlt wird? Welche Wege mich Jesus auch im Leben führt? Im Englischen gibt es so eine coole Phrase, so ein cooles, so ein cooles Idiom, also so ein Sprachbild. Da heißt es, he oder God is in control. He is in control. Also Gott hat alles im Griff. Er führt die Regie, er hat die Kontrolle. Er ist der Herr aller Herren. Welt, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Das hat der frühere Bundespräsident Heinemann mal in einer Predigt gesagt. Wir vertrauen also dem Jesus, der auferstanden ist und in dessen Hand wir sind. Deshalb lohnt es sich, mit Zuversicht ihm zu folgen und so zu leben. Tagebücher der Apostel. Also, wir sind mittendrin in einem Mordanschlag auf Paulus und es eskaliert immer noch weiter. Also, auf die eine oder andere Weise, ich hätte vielleicht schon längst an Paulus Stelle aufgegeben, weil ich gedacht hätte, oh, das ist mir echt zu viel. Aber Paulus zieht das durch und wir werden noch einiges davon zu lesen haben, wie er durchzieht und was ihm begegnet. Für mich ist das eine Ermutigung in meinem Glauben, auch durchzuziehen. Und ich möchte dich ermutigen, tu es auch. Für heute grüße ich dich herzlich. Der Juli ist vorbei. Wir gehen in den August und wir haben hier Sommerferien in Elmshorn. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Bis bald, dein Pastor Harley.